Hallo, liebe Fotofreunde, herzlich willkommen zu Fotopodcast Folge 118. Heute sind wir in einem Viererteam für euch da. Dabei ist aus Berlin zugeschaltet der Andi.
Hallo, grüßt euch zusammen.
In Fulda befindet sich der Marek.
Servus.
In Kloppenburg ist der Stefan.
Hallo.
Und hier am Mikrofon ist der Tino aus Vechta. Wir sind also wieder über ganz Deutschland verteilt und haben für euch ein paar Themen zusammengesucht und wollen ein bisschen über Fotografie sprechen. Die lustige Phase ist ja jetzt vorbei mit Karneval und langsam geht auch die Saison wieder los, dass man draußen fotografieren kann. Insofern sind wir alle ganz hoch motiviert, demnächst wieder aus unseren Löchern zu kriechen und uns mal wieder ganz aktiv der Fotografie zu widmen.
Wieso langsam? Geht das schon lange los?
Ja, also es geht schon lange los, aber so in den letzten Tagen ging es ja wirklich los, dass endlich die Sonnenstrahlen auch wieder rauskommen und dass es auch draußen warm ist und dass man die Kamera ohne Handschuhe anfassen kann. Und ich glaube, das macht auch jetzt inzwischen schon viel mehr Spaß, als es noch vor einigen Tagen der Fall war. Und obwohl jetzt eigentlich die Zeit anbricht, wo man gut draußen fotografieren kann, habe ich mir so gedacht, ich möchte unbedingt mal wieder im Studio fotografieren. Und weil ich auch hier gerade dabei bin, mein Zimmer hier, also ich habe ein großes Arbeitszimmer, eben nicht nur als Büro, sondern auch eben so als kreativen Raum, wollte ich mal wieder aufräumen, ein bisschen entrümpeln. Habe ich gedacht, du musst unbedingt mal deine Studioausstattung nochmal überarbeiten. Ich hatte so vor 4, 5 Jahren habe ich damit eben angefangen, neben Aufsteckblitzen auch noch ein paar Studioblitze mir zuzulegen. Und das ist irgendwie damals aus relativ großer Unkenntnis ein Sammelsurium geworden an unterschiedlichster No-Name-Produkte, die auch zum Teil jetzt schon auseinanderfliegen oder wo es auch dann wirklich Schwierigkeiten gibt, das mal zusammenzustellen, um wirklich ein professionelles Shooting da durchführen zu können. Und insofern habe ich das alles mal, habe ich da geguckt, was ich da optimieren kann. Und bei mir ist die Situation so, dass ich eben kein eigenes Fotostudio habe, aber dennoch hier und da mal schon einen Anlass habe, wo ich ganz gerne Studioausrüstung dabei habe. Und ich glaube, ich habe jetzt ein ganz gutes Setup gefunden, mit dem ich arbeiten kann oder eine ganz gute Ausstattung. Und ich denke, Blitze, Lichtformer, das sind so die zentralen Bestandteile des Sets. Auslöser, Hintergrundsystem ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Deswegen denke ich mal, konzentriere ich mich mal auf Blitze und Lichtformer, was ich mir da, was jetzt so derzeit mein aktuelles Setup ist. Und ich hoffe, die Kollegen, die können dann mal so ihre Erfahrung mit dabei steuern. Bisher hatte ich, wie gesagt, ein ziemlich großes Sammelsurium am No-Name-Blitzen mit unterschiedlichen Leistungen, unterschiedlicher Auslösemöglichkeit. Und ein ganz großes Problem war eben, dass diese Blitze kein gescheites Bajonett hatten. Also die Anschlüsse, an die man dann die Lichtformer oder an denen man die Lichtformer befestigt. Ich habe dann irgendwann angefangen, mich mal danach etwas größeren oder etwas professionelleren Geschichten umzusehen und bin dann beim Hänsel-Blitz gelandet mit 500 Wattsekunden, relativ stark. Man braucht nicht unbedingt 500, aber den habe ich eben auch mir gekauft, um auch manchmal draußen arbeiten zu können. Ich habe noch einen mobilen Generator, an dem ich 300 bis 500 Blitze abfeuern kann. Und daran schließe ich also den Hänsel an und habe dafür eine schöne Beauty-Dish mit einer Wabe und kann dann beispielsweise Outdoor arbeiten, wenn ich auch mal da flexibel sein muss. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Ding, was ich auch im Studio dann als Hauptlicht verwenden kann. Und dazu wollte ich jetzt nicht meine gesamte Ausrüstung mit Hänsel ausstatten, weil die zwar qualitativ sehr, sehr gut sind, aber insgesamt in der Summe doch relativ teuer sind. Und ich bin dann auch so auf so ein China-Produkt umgestiegen und habe mir jetzt inzwischen drei Valimax-Blitze gekauft mit jeweils 300 Wattsekunden. Da sind einfache Standardreflektoren dabei. Dafür habe ich mir noch Wabeneinsätze besorgt. Und diese Standardreflektoren und Wabeneinsätze oder die Standardreflektoren, die sind besonders gut geeignet, wenn ich beispielsweise beim Hintergrundsystem einfach den Hintergrund weiß ausleuchten möchte, einfach ein freies Feld haben möchte. Die Wabeneinsätze sind darüber hinaus sehr gut geeignet, um zum Beispiel Haarlicht zu setzen. Oder wenn ich sage, ich habe einen grauen Hintergrund, ich möchte da so ein punktförmiges Licht auf den Hintergrund setzen, kann man das sehr schön machen. Oder wenn ich Haarlicht damit setzen will. Also dafür ist das eine klasse Sache. Und da bin ich auch sehr flexibel mit diesen 300 Wattsekunden. Ich kann eben, also das reicht schon aus, ich kann damit bis Blende, also wenn ich die voll aufdrehe, bin ich im Studio bestimmt bei Blende 16 oder sowas. Also viel mehr Leistung braucht kein Mensch. Richtig kreativ kann man dann arbeiten, wenn man sich dazu noch Lichtformer besorgt. Und da hatte ich bislang so Universal-Lichtformer. Die bestanden aus so einem komischen Klemmsystem. Das waren also so Schrauben, die von allen vier Seiten kamen, mit so Gummiköpfen. Und da wurden diese Softboxen wurden so um die Blitze rumgestülpt und dann wurde das so festgedreht. Also das war weit weg von Professionalität und vor allen Dingen war es unheimlich wackelig und nicht gut zu befestigen. Und dann kam eben noch dahin zu,
dass Blitz leidet da auch mal irgendwann das Gehäuse drunter.
Richtig, genau. Also man kriegt das schon
dann auch mal. Also ich hatte auch mal so ein Teil, da musste ich dann hier und da musste ich dann schon mal an dem Gehäuse ein bisschen was rumfrickeln, damit das dann wieder alles nachher so funktioniert hat.
Mhm, genau. Ja, und jetzt habe ich gedacht, ich hatte diese Softboxen haben eben darüber hinaus noch den Nachteil, dass die, wenn man jetzt kein festes Studio hat, wo man die standardmäßig an die Wand hängen kann und Platz dafür hat, dann macht man das nicht, dass man die ständig auf- und abbaut. Man hat also so ein Speedring, das ist so ein Handteller großer Metallring, wo dann diese Stäbe, die der Softbox ihre Form geben, eingesteckt werden. Darüber spannt man dann eben die Hülle der Softbox. Und weil das Ganze unheimlich auf Spannung sitzt, ist das schon eine Frickelei. Und bis man so eine Softbox dann mit allen Dingen aufgebaut hat, vergehen schnell mal 10 bis 15 Minuten. Und dann kommt noch dazu, wenn man dann die unterwegs einsetzen will, dann ist es halt sehr umständlich damit, so im Alltag dann zu arbeiten, wenn man eben kein eigenes Studio hat. Und die habe ich jetzt eben ersetzt durch drei Softboxen, die mit wie Schirme aufgespannt werden. Da gibt es inzwischen immer mehr Softboxen, die nach diesem Regenschirmprinzip funktionieren. Und könnt euch vorstellen, wie man das so von Durchlichtschirmen kennt. Man holt die aus der Hülle, spannt die auf und dann muss man nichts anderes mehr tun, als vorne an der Öffnung diese weiße, wie heißt das?
Bespannung.
Ja, diese weiße Bespannung aufzubringen, die eben dann für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. So, und dann ist das Ding nämlich in unter 5 Minuten aufgebaut und hinten am Schirm sitzt bereits ein Speedring und den kann ich direkt auf meinen Blitz aufsetzen und das Ding ist sofort bombenfest arretiert.
Was hast du da für einen Hersteller genommen? Und
du, das ist auch ein Chinamann von Yinbei ist das. Und aber diese Streben, die Softbox eben ausmachen, das ist also, ich weiß nicht genau, was das für ein Material ist. Es sind aber nicht so dünne Drähte, sondern es ist schon was richtig, also macht einen sehr wertigen Eindruck. Und wenn man das aufspannt, man merkt schon mal richtig einen richtigen Widerstand in der Hand. Und also es macht wirklich so einen Eindruck, als könnte das über Jahre halten. Finde ich klasse, dass du
kostenlos. Wie groß ist die Box?
Also ich habe da eine Octagon Softbox von der ich denke, dass ich sie ganz gut als Hauptlicht verwenden kann mit 90 cm Durchmesser und dazu einen passenden Grid-Einsatz, um eben das Licht an, auch wenn ich es brauche, dann eben gegebenenfalls noch ein bisschen richten zu können. Und dazu habe ich mir noch zwei Striplight-Softboxen gekauft, auch die ebenfalls wie so ein Schirm aufgespannt werden können. Die haben dann die Maße 30 x 140 cm. Und weil ich ganz gerne mal so Streiflichter setze, dass man eben so von der Seite doch eine schöne Kontur bekommt und auch die mit jeweils diesen Grid einsetzen. Und man liegt da bei so einer Softbox ja so zwischen 70 und 100 Euro, aber dann, weil die eben doch einen ganz ganz wertigen Eindruck machen, war ich da doch schon überzeugt von. Ja, und die haben standardmäßig dabei dieses Bowens, diesen Bowens-Anschluss.
Das ist dieser Bowens S, ne? Weil da gibt es ja auch verschiedene.
Bowens S, genau, richtig. Und also gerade die ganzen China-Männer, die gehen alle auf diesen Bowens S-Anschluss, sodass man da egal oder von sehr, sehr vielen Herstellern inzwischen auch oder viele Blitze verfügen eben über diesen Bowens S-Anschluss, weil er eben von sehr, sehr vielen Menschen benutzt wird. Und das passt eben mit diesen drei Valimax-Blitzen, die ich habe, passt das sehr gut zusammen. Und so bin ich da eben total flexibel, dass ich sagen kann, ich nehme diese Blitze beispielsweise, um Hintergrund auszuleuchten oder eben Haarlicht zu setzen. Und jetzt kann ich eben mit diesen drei Softboxen, die ich da habe, dann auch so ganz flexibel eben schauen, möchte ich überhaupt die Softboxen einsetzen, kann dann eben Streiflichter setzen, Hauptlicht setzen und bin dann ganz flexibel. Und vor allen Dingen die ganze, diese Valimax Lampe, die kostet, ich will nicht lügen, ich meine unter 250 Euro und dann jeweils nochmal für knapp 100 Euro die Softbox mit dem Grid-Einsatz. So ist man mit, also knapp über 1000 Euro hat man dann wirklich eine Blitzausstattung, mit der man schon ganz gut im Studio arbeiten kann.
Habe ich jetzt richtig verstanden, dass du den Hänsel jetzt eigentlich gar nicht mehr nutzt?
Ja, in dem Setup, wie ich ihn jetzt habe, muss ich das nochmal schauen, wie ich den nutze. Ich habe den bisher immer noch in Kombination mit meinen No-Name-Geräten genutzt, weil der Hänsel eben einen eingebauten Funkempfänger hat und dabei eben auch so eine Fernbedienung für den Aufsteckschuh, für den Blitzschuh dabei, wo ich auch dann gleich die Leistung regeln kann. Und das war immer eine ganz gute Sache, um dann die anderen No-Name-Blitze dann fernzusteuern. Die hat eine Fotozelle mit drin. Deswegen habe ich da ganz gerne mitgearbeitet. Aber ich, mal gucken, ich werde den bestimmt in mein Setup noch irgendwie mit einbauen. Aber so, er wird nicht mehr so diese Bedeutung haben, wie er bisher hatte. Aber ich denke, da bin ich sehr, jetzt habe ich, aber so diese vier Blitzlampen, da bin ich sehr flexibel mit. Und vor allen Dingen habe ich jetzt zwei Kartons, zwei Kisten. In eine Kiste kommen die drei Blitzlampen rein. In eine Kiste kommen die ganzen Softboxen mit allem, was dazugehört, rein. Das ist, also es hat so ein Packmaß wie diese Softboxen haben ein Packmaß wie so eine, wer kennt es noch vom Zelten, diese Isomatten. Also so ungefähr, sind etwas über Knie hoch und so dick wie ein Bein und dann kann man die wirklich wunderbar transportieren, muss die nur aufspannen, zack, und vor die Blitzlampe und los geht's. Ja, und als Auslöser, ganz am Anfang, erinnert ihr euch Hörer vielleicht auch noch dran, als wir mal diese Fortix Funkauslöser vorgestellt haben, die waren für eine Zeit lang auch wirklich klasse und auch zu einem unschlagbaren Preis, aber ich hatte da unheimlich viel Ausschuss dann auch eben bei Shootings, wo es für dies Geld gab, und wenn man dann wirklich da irgendeine Band oder irgendeinen Musiker stehen hat und da ist jedes zehnte Bild ist nicht, dann macht das wenig Spaß. Und dann bin ich irgendwann auf die, also wie gesagt, der Hänsel hat einen anständigen Funkauslöser mit integriert. Und bei den anderen arbeite ich dann entweder über die Fotozelle, wenn der Hänsel auslöst, oder ich habe von Jungno die RF602. Das sind ja auch von vielen genutzte, günstige China-Auslöser, die aber eine unheimlich hohe Zuverlässigkeit haben. Ich denke, das geht an die 100% und die auch eben über größere Strecken auch sehr zuverlässig auslösen, auch wenn mal irgendwie ein Hindernis dazwischen ist, das macht denen eben nichts aus.
Das macht ja auch immer dann früher so einen schönen unprofessionellen Eindruck. Nicht nur, dass das Bild dann irgendwie nicht mehr, also dass du damit nichts anfangen konntest, weil es ja logischerweise schwarz war, aber auch wenn dann der zu Porträtierende dann mitbekommt, dass die Kamera auslöst, aber da irgendwie kein Licht ankommt, der Blitz nicht auslöst.
Ja, wobei ich glaube, dass die Leute, die vor der Kamera stehen, das gar nicht unbedingt merken. Aber ja,
doch, bei mir haben sie es mitgekriegt.
Ja, also mich selbst macht das einfach immer, wirft das immer so aus dem Konzept, weil ich denke, oh Mist, da funktioniert irgendwas nicht und ich habe da kein gutes Gefühl bei. Und diese Yongnuo 602, die sind also extrem zuverlässig und auch die Akkus halten oder die Batterien halten da lange und kosten unter 30 Euro für so ein Auslöser-Empfänger-Pärchen. Also das ist schon ganz klasse. Weil
mit denen hatte ich da auch einige Ausfälle.
Mit den Yongnuo? Also, okay.
Die funktionieren auch nicht so austreien.
Also mit den 602ern hatte ich bisher sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Man muss nur gucken, weil der Sender, der hat ja so eine, wie heißen die, CR2-Batterie, glaube ich.
Genau.
Und da gibt es auch keine gescheiten Akkus. Zumindest habe ich nie welche gefunden. Das sollte man möglichst irgendwie immer mal so eine Ersatzbatterie mal dabei haben. Aber ich habe die Funkauslöser und ich finde die sehr, sehr zuverlässig. Also wirklich ganz, ganz wenige Auslösungen in der ganzen Zeit. Die habe ich schon über mehrere Jahre und es funktioniert einwandfrei.
Genau.
Ich habe da so ein ganzes Bundle, weil das kannst du nämlich auch umdrehen. Und zwar kannst du den Sender als Auslöser benutzen und mit dem Kabel den Empfänger an die Kamera anschließen, sodass du das dann eben als Fernauslöser benutzt.
Richtig, genau. Bei den 602ern sind noch so kleine so Spiralkabel dabei.
Genau.
Und, ich glaube, die Pärchen gibt es dann für Canon und für Nikon und so weiter. Und also im Prinzip geht die Auslösung ja komplett über den Mittenkontakt. Aber wenn man dann eben darauf achtet, dass das eben für den speziellen Hersteller ist, dann hat man noch den Vorteil, dass man eben mit dem Fernauslöser in der Hosentasche die Kamera auslösen kann, wenn man das so verwenden will.
Und für die ganz Fortgeschrittenen gibt es da noch eine Erweiterung. Und zwar, wenn man zwei Sets hat, dann kann man dann, so wie eben, Funkauslöser an der Kamera angeschlossen und den eigentlichen, umgekehrt, den Empfänger, den schließt man an die Kamera an und den Auslöser hält man in der Hand zum Auslösen. Der hängt ja jetzt mit dem Kabel an der Kamera dran, der Empfänger. Und jetzt kann man noch einen Auslöser oben auf den Blitzschutz setzen und dann zeitgleich synchron dann auch noch Blitze mit dem nächsten Empfänger dann steuern. Da muss man jetzt nur darauf achten, dass man verschiedene Funkkanäle für die einzelnen Funkstrecken einstellt. Das kann man beispielsweise nutzen, wenn man irgendwelche Flüssigkeiten oder irgendwelche festen Gegenstände in Flüssigkeiten fallen lässt und das fotografieren will, ist alleine. Da ist man für so eine Lösung nämlich wunderbar dankbar.
Da hattest du ja auch neulich noch ein ganz praktisches Beispiel, ne?
Ja, genau. Ja, super. Nee, aber die funktionieren schon relativ gut. Ich bin jetzt sogar den Schritt weitergegangen und habe mir die 622N, also diese TTL, unterstützten Funkstrecken da gekauft. Aber da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit machen können. Die Bedienung habe ich inzwischen im Griff und ich kann sagen, es funktioniert. Aber wie zuverlässig kann ich noch keine Aussage machen.
Das sind die, die auch für High-Speed-Sync funktionieren.
Genau, die auch TTL können.
Genau.
Einfach TTL entfesselt auslösen. Was normalerweise die Systemblitze ja von Haus aus optisch machen, machen die jetzt per Funkübertragung.
Sind auch ein bisschen teurer?
Die sind ein bisschen teurer. Man kann die in Deutschland bestellen, das Pärchen für, ich meine, so 120 Euro, so roundabout, so Pi mal Daumen. Man kann die in Hongkong, glaube ich, noch bestellen für den halben Preis. Und mit dem halben Preis plus ein paar Prozent kann man sie auch in England bestellen.
Okay.
Wenn man sie über England bestellt, hat man natürlich keinen Zoll. Das ist der Trick dabei.
Ja, und da muss man gucken, wo man wohnt. je nachdem, wo die nächste Zollstation ist.
Ja, deswegen musst du sie auch in England bestellen.
Genau. Ja, meine ersten Yongnuo-Blitze zum Fernzünden, die habe ich schön in Hongkong bestellt. Und da durfte ich dann schön zum Zoll fahren und die dann mir da abholen. Zum Glück war das noch unter dieser Freigrenze. Ich weiß nicht, ab 25 Euro oder sowas musst du Zoll zahlen. Und da musst du dann vor dem Zollbeamten, musst du dann mit so einem Cuttermesser, musst du dann dein Päckchen da öffnen und da musst du die Rechnung mitbringen und belegen, wie viel du bezahlt hast.
Das ist ja wie am Flughafen.
Ja, das ist ganz toll. Und eine Frau vor mir hatte dann aus Hongkong irgendwie Turnschuhe bestellt und die musste dann nochmal richtig da 20 Euro auf den Tisch legen.
Ja. Nee, also das ist richtig, wenn du in Hongkong bestellst, dann ist das inzwischen so, aber wenn man, ja, Hongkong und England, die haben ja eine ganz besondere Beziehung irgendwie und Yongnuo hat auch, glaube ich, die betreiben einen Shop in England, wahrscheinlich genau für den europäischen Markt und da kommt man an der Nummer vorbei, also da kriegt man sie direkt nach Hause geliefert.
Ja. Ich habe nochmal zur lustigen Geschichte gehabt. Also das war am Flughafen gewesen. Ich hatte mir so ein Gerät, so ein Aufnahmegerät mitgenommen und da war halt auch eine SD-Karte drin. Jetzt hatte der vorher, der musste sich ja da immer irgendwie eine Nummer raussuchen, die da irgendwie für diese Zollgeschichte passend ist. Oder ihm das erklärt, was das ist. Und dann habe ich ihm nachher dann erklärt, also nachdem er 10 Minuten dann die Nummer gesucht hat, habe ich dann erklärt, für was diese SD-Karte ist. Sag ich, die ist zum Aufnehmen von dem Teil. Kann man aber auch eine Digitalkamera machen. Mist, Doppelnutzung, 2 Nummern. Und ich
habe die Klappe gehalten. Ja, so ist das.
Naja, Stefan, ich habe dich unterbrochen.
Nee, ich wollte nochmal zurückkommen auf Tinos Thema. Das war ja nicht irgendwie, wo kaufe ich am geschicktesten meine Blitzauslöser, sondern er hat ja irgendwie ein Studio-Setup da im Kopf gehabt, was er da mit realisieren wollte. Reden wir von Studio oder reden wir von Portable oder von beiden?
Also das, wir reden klar von Studio. Bei mir ist eben das Problem, dass ich kein eigenes Studio habe und dass ich mich aber auch nicht für die Shootings, die ich im Studio ab und zu mal habe, dass ich mir da nichts mieten werde, sondern dass ich da meine Ausrüstung so haben will, dass sie studio-tauglich ist, aber dass ich sie auch transportieren kann.
Okay, verstanden. Du willst also irgendwie das Equipment schön zusammenfalten können und in handlichen Päckchen irgendwie transportieren. Und genau. Deshalb hast du dir diese Softboxen da zum Aufspannen gekauft.
Genau, ich wusste jetzt einfach, ich brauche irgendwas, was ich bisher hatte, ein Sammelsurium an Softboxen, die auch zum Teil von der Größe und von der Form überhaupt nicht mehr dem entsprechen, was ich eigentlich jetzt auch machen möchte. Wenn ich weiß, ich möchte Streiflichter setzen und dann komme ich mit so einer Softbox 1,20 Meter mal 80, dann passt das einfach nicht und dazu habe ich auch keine Grids gehabt. Und dann eben die Probleme, dass diese alten Softboxen, dass die alten Blitze, die ich hatte, dass die nicht mehr richtig funktionieren, dass die auch die alten Softboxen auf die neuen Blitze nicht mehr passen. Also da passte nichts mehr zusammen und da musste jetzt einmal aufgeräumt werden. Ja, und so ist das ein ganz guter Kompromiss, denke ich.
Und so einen schnöden Schirm, der hätte ja jetzt nicht gelangt?
So einen schnöden Schirm habe ich dazu noch. Hatte ich ja für das Bandshooting, was ich neulich hatte. Da habe ich so einen Schirm, der ist, ich weiß den Durchmesser nicht, aber der liegt bestimmt bei 1,40 Meter oder so. Und das ist also ein ganz toller Reflektorschirm, den ich dann eben nehme, wenn ich mal mehrere Personen drauf haben will, wo man auch durchaus 2 Aufstiegsblitze oder sowas da reinhalten kann, die auch ein schickes Licht machen, wenn ich draußen bin. Aber ich fotografiere ungerne größere Gruppen so. Das ist einfach auch im Studio immer unheimlich viel Arbeit und habe ich keinen Spaß dran. Am liebsten Einzelpersonen oder Paare und dafür, da macht das schon unheimlich Spaß, wenn man so das Licht auch genau richten kann, wenn man es genau setzen kann. Und deswegen war mir das eher so wichtig, dann auch so Softboxen zu haben, wo man das Licht eben noch genauer steuern kann. Ne? Aber klar, den Schirm habe ich und die Durchlichtschirme, die ich für meine Strobe-Sets habe, die kann ich auch dafür einsetzen. Und es streut eben nicht das Licht. Also wenn ich die Softboxen habe, die sind hinten geschlossen, da habe ich das Licht wirklich nur in der Richtung, wie ich es haben will. Und gerade so die Durchlichtschirme, die streuen ja nach hinten, die streuen in alle Richtungen. Und ja gut, ein Reflektorschirm, der ist dann schon relativ gerichtet. Das ist schon ganz in Ordnung.
Aber im Studio hättest du ja rein theoretisch so oder so den Vorteil, dass wenn du da mit 500 Wattsekunden oder so etwas reinblitzt in dein Schirmchen, dann hast du doch durch den Lichtabfall eigentlich keine Probleme mit den Reflexionen von den Wänden.
Ja, das ist wohl so, ja. Aber eben mit dem Schirm ist es mir noch zu ungerichtet.
Also die Probleme, die du dann mit den Wänden haben könntest, wäre eher dieser Natur, dass du einfach einen niedrigeren Kontrast plötzlich auf dem Bild hast, als du das vielleicht erwartet hättest, wenn du so viel Streulicht in der Umgebung rumdiffundieren hast.
Ja, genau.
Eine Frage, die ich noch hätte bei deinem Setup ist, du sprachst ja am Anfang von dem Hänsel, von dem 500 Wattsekunden Blitz. Der wäre für deine Shootings ja wahrscheinlich zu stark, oder wie weit kann man den denn runterregeln?
Oh, der geht, warte mal.
Ungefähr, ich brauch's nicht genau auf die Wattsekunde jetzt.
Nee, ich meine, 6 Blenden kann ich den.
Ja, das stufen. Ist doch schon ordentlich.
Und dann jeweils in Zehnteln, also da, ja. Was ist denn 6 Blenden? Das ist, ich da 500 habe, 250, 150. Ja, das ist wunderbar. Also.
Da bist du ungefähr bei der Leistung, die du mit dem Aufsteckblitz auch realisieren könntest.
Ja, genau.
Ja, aber volle Kanne dann, ne?
Also ja, 50 klar.
Wattsekunden hat 50 bis 75 Wattsekunden, wenn wir es nachrechnet haben, so diese Aufsteckblitze. Und dann kannst du eher ausrechnen. Also 500 ist dann noch nicht wirklich viel.
Nee, genau. Ja, bei den Aufsteckblitzen, klar, die haben theoretisch genug Leistung. Aber wenn du eben sagst, ich klemme da jetzt eine Softbox vor, dann bist du nochmal ein, zwei Blenden wieder drunter und dann sieht das mit der Lichtleistung schon wieder anders aus.
Das ist richtig.
Gerade auch wenn du mehr als eine Person da vor der Kamera hast, dann genau, und eine größere Szenerie da ausleuchten willst, dann bist du ganz schnell am Ende. Und dann kommt es noch eben dazu, da hatte ich auch mal Experimente gemacht mit Softboxen für Aufsteckblitze. Und da gibt es ja unheimlich viel Material und dieser ganze Wackelkram. Allein diese Befestigung, ich muss ja, der Blitz braucht ja auch noch einen Funkauslöser. So, das heißt, der Blitz wird in, dieser Funkauslöser wird in irgend so eine Halterung für den Aufsteckblitz geschoben, dann kommt der Aufsteckblitz und der Blitz dann in irgend so eine Softbox, die mit irgend so einem, also in so eine Softbox, die ja überhaupt durch ihre Beschaffenheit, weil es irgendeine Faltbox ist, auch nicht so wahnsinnig stabil ist. Also es ist so ein ganz wackeliges Konstrukt und gerade wenn man, also das, auch wenn man draußen ist, dann kommt ein kleiner Windstoß und das Ding fliegt einem um die Ohren. Ich halte da nicht mehr viel von. Ich finde das so ganz nett und wenn ich draußen mit irgendeinem Assistenten bin, arbeite ich da auch ganz gerne mit den Durchlichtschirmen. Das finde ich okay, aber diese Softboxen und diese ganzen Halterungssysteme, da habe ich einfach keine guten Erfahrungen mitgemacht. Das ist nicht mein Ding, habe ich keinen Spaß dran.
Wie machst du es dann mit der Energieversorgung, wenn du draußen bist? Oder benutzt du dann doch lieber die mobilen Blitze?
Also draußen arbeite ich schon mit den Aufsteckblitzen. Dann aber eben nur mit dem Durchlichtschirm oder beziehungsweise so für die Haarlichter. Da brauche ich ja keine großartigen Lichtformer. Das geht so, das ist okay. Und sonst draußen mit dem großen Blitz, da würde ich also maximal mit einer Lichtquelle arbeiten. Das wäre mir da zu viel Schlepperei, wenn ich da noch Generatoren oder andere Leistungsquellen da transportieren müsste.
Okay. Was ich für so eine Studioausrüstung noch als wichtigen Punkt erachte, ist natürlich die Wahl der Stative.
Genau.
Ich habe auch so das ein oder andere wackeligere Stativ und habe mir dann irgendwann mal so ein Manfrotto, ach, wie heißt das Ding? Boom, Boomstick oder das ist im Prinzip, ja, ist es ein Galgen? Ja. Ist das ein Galgenstativ, wo du diese Querstange in dieser stehenden Stange versenken kannst? Dadurch kommst du relativ hoch. Und das Ding ist jetzt nicht aus Alu oder irgendwie aus Leichterem, sondern das Ding ist aus Stahl. Das Ding wiegt allein 8 Kilo. Das ist viel oder vielmehr schwer zu schleppen, das weiß ich. Wenn man sich dann Gurt drum macht, geht das ganz gut. Aber das Ding hat so ein hohes Eigengewicht, dass du damit auch draußen einigermaßen vernünftig arbeiten kannst, was mit diesen kleinen Wackelstativen nicht der Fall ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass du ein Bein nochmal extra ausziehen kannst, so dass du beim Dreibein immer das Stativ einen naja, einigermaßen senkrechten Stand bekommst, auch wenn da mal eine Treppe ist. Das halte ich für relativ wichtiges Equipment noch bei so einer Studioausrüstung.
Die Manfrotto-Stative haben einen ganz guten Vorteil, also das, die Hänsel-Stative haben das auch, dass sie eben, also die Stative, die lassen sich ja über 3-4 Elemente ausziehen und dann müssen die arretiert werden. Und das bei den ganz billigen Stativen funktioniert das über so einen Klemmmechanismus, dass man da so einen Hebel umlegt, dann wird da irgendwas festgeklebt oder festgeklemmt. Und dann hält möglicherweise das Stativ so seine Position.
Möglicherweise.
So Gussklemmteile, die dann auch gern mal abbrechen.
Ja, aber ja. Plastikguss irgendwie.
Ja, es ist irgend so ein Metallzeug, aber
also das ist,
bei einem Stativ haben wir jetzt wirklich alle drei abgerissen.
Ja, und dann, wenn ich da zum Beispiel mein Hänsel-Stativ sehe oder die Manfrotto-Stative, die haben dann eben so eine Art riesige Flügelschraube.
Genau.
Und dann dreht man da einfach zweimal rum und dann hat man das wirklich bombenfest und das ist schon eine andere Qualität. Aber natürlich, wenn du anfängst, so als Einsteiger und du überlegst dir, kaufe ich das Stativ für 29 Euro oder kaufe ich das für 108 Euro? Da denkst du, das für 29 tut es auch und das tut es über Jahre, tut es das auch.
Ja, aber was du billig kaufst, kaufst du doppelt. Das kennen wir irgendwer, ne?
Naja, genau. Wobei, also ich hatte zum Teil, hatte ich da auch, also ich habe mit den Stativen auch gute Erfahrungen gemacht und komme da eigentlich.
Mit dem billigen.
Ja. Ja. Also ich habe hier und da habe ich mal so eine Flügelschraube nachgekauft, aber gibt ja hier in der Nähe auch sehr gute Werkzeugläden, wo man auch Schrauben einzeln kaufen kann. Und das ging mir nicht nur bei den Stativen so, sondern auch bei den, zum Beispiel bei den Valimax Blitzen, die haben ja so einen Kunststoff-Arretierungsgriff da dran, den haben wir mittlerweile auch schon abgerissen. Da haben wir das Ding runtergemacht und auch so eine einfache Flügelschraube da einfach noch rangesetzt. Also das funktioniert wunderbar.
Ja.
Ansonsten gibt es auch diese Griffe da nochmal aus dem Werkzeugzubehör einzeln, wo die aus Metall sind, die kosten auch nicht die Welt. Also so diese Schwachpunkte, die kann man dann auch austauschen, wenn da mal was kaputt ist.
Aber wir halten mal fest, irgendwie die richtig super, hyper, duper Lösung ist das jetzt immer noch nicht, ne? Wenn ich da jetzt gerade höre, bei den Valimax Blitzen müssen die Flügelschrauben da ausgetauscht werden.
Ja, der ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber.
Ja, das also, kannst, ja, da gibt es, das ist so nicht so ganz richtig. Also, die Valimax Blitze von vor 5, 6 Jahren, das waren welche, wo jedes Modell irgendwie anderes ausgesehen hat. Und die haben jetzt inzwischen so weit abgegradet, dass die seit ein paar Jahren haben die so eine etwas hochwertigere Serie. Und da ist es eben, da hat man schon eine halbwegs vernünftige Halterung und nicht so abbrechenden Kunststoff und so. Die sehen schon wirklich sehr ordentlich aus. Ich hatte da zuerst nur einen von und ich war da so mit zufrieden, auch noch 1, 2 Jahren noch, dass ich gesagt habe, gut, da kaufe ich mir jetzt noch einen zweiten und dritten von, weil die wirklich ganz vernünftig verarbeitet sind. Also ich denke, da kann man schon ganz gut mit arbeiten.
Na gut, du wirst weiter berichten, denke ich mal.
Selbstverständlich.
Also wir haben ja schon einiges an Defekten gesehen. Ich schreibe auch seit Januar tatsächlich mal wieder an einem Blogpost und komme da irgendwie nicht so richtig aus dem Quark, weil immer was anderes wieder dazwischen kommt. Ich sag mal so, ich würde die ganzen Sachen, die du da jetzt als Maßnahme ergriffen hast, hätte ich vielleicht vor 3, 4 Monaten oder so auch noch alle unterschrieben, dass das was bringt. Aber nach dem Workshop im Januar, wo ich mit dem Andi war, hätte ich jetzt gesagt, also ich bin mit meinen Aufsteckblitzen total zufrieden. Ich kann auch den super Vorteil jetzt von deinem Setup gerade nicht erkennen. Ich habe noch nie mit meiner Westcott Apollo Softbox irgendwelche Probleme gehabt. Die lässt sich aufspannen wie ein Regenschirm. Ich arbeite ganz viel auch mit Schirmen. Ich habe auch welche, die auch wie eine Softbox sind und die halt einen Bruchteil von dem gekostet haben und universell mit jedem beliebigen Studio und Aufsteckblitz zusammenarbeiten können. Und Stative habe ich auch von bis. Ich habe also einmal diese Manfrotto 5001er. Das sind die, wo die Beine in Richtung des Statives hochklappbar sind und das ganze Stativ dann ein Packmaß von 50 Zentimetern oder so hat, bis zu einem Avenger C-Stand habe ich auch alles. Das ist auch irgendwie so echt von Eisen und riesenschwer und Packmaß ist 1,30, wenn alles zusammengeschoben ist und da braucht man noch den Auslegearm dafür und dann sind da aber noch keine Gegengewichte dran und dann braucht man noch Sandsäcke und auch da merke ich, wenn ich da einen Studioblitz drauf bringe und eine Softbox anschließe, kriegt der ein Übergewicht und wenn da jemand vorläuft oder vortritt oder nur drüber stolpert, dann geht das Ding runter, deshalb brauchst du da auch schon wieder Sandsäcke und das ist halt alles irgendwie so eine Abwägung, wofür ist das, wenn du sagst, das war ja dein Eingangspunkt, ich fotografiere im Studio und ich möchte aber nicht mit einer im Studio vorhandenen Ausrüstung fotografieren, sondern ich möchte da mein eigenes Zeug mit hinschleppen, dann hast du ja so eine Zwitterlösung. Einerseits muss es portabel sein, andererseits brauchst du halbwegs verlässliches Material und auch möglichst irgendwie ein bisschen mehr Licht und große, gute Reflektoren, weil Wind interessiert im Studio eigentlich auch nicht so. Und ich meine, da gibt es ja mittlerweile wirklich für jeden Geschmack was. Die Chinesen haben, glaube ich, die Fotografen echt in ihr Herz geschlossen und sind da auch ganz eifrig dabei, alles zu produzieren, was der Fotograf sich so ausdenken darf. Und ich denke mal, dass auch ganz viele von diesen Kickstarter-Projekten, das sind ja manchmal nur Kleinigkeiten, die dort entwickelt werden, aber irgendwie ist da noch längst nicht Ende der Fahnenstange. Also da könnte man noch 1000 Sachen besser machen.
Ja, Verbesserungspotenzial ist das sicherlich da. Aber ich teile Tinos Meinung auch, dass Valimax in den letzten Jahren sich um einiges weiterentwickelt hat. Vor allem die Produktstreuung ist nicht mehr so hoch, wie sie mal war. Jetzt gilt es abzuwägen, für welchen Einsatzzweck, wie sieht die Portokasse aus und ja, wie viel Leistung brauche ich?
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach guckt, wie ist wirklich der Einsatzzweck. Also manchmal braucht man einfach das leichte Stativ, weil man es irgendwie sogar noch am Rucksack transportieren muss, dann muss man es halt in Kauf nehmen. Dann muss man gucken, dass man vielleicht noch einen zweiten Mann irgendwie dabei hat, der das hält. Und manchmal kann man dann vielleicht irgendwie was Schwereres auch mitnehmen, weil die Transportwege nicht so lang sind. Das ist sicherlich dann auch immer vom Projekt abhängig. Ich wollte jetzt nochmal hinzufügen, also wir haben ja jetzt genannt das klassische Studio, das heißt Raum, möglicherweise auch schwarze Wände, wo man schön Lichtführungen machen kann. Dann hast du gesagt, du nimmst doch noch die ganzen Sachen mit, das heißt on location. Und da ist ja dann auch die Frage, machst du dann richtig wie im Studio, baust du dann deinen Hintergrund dann nochmal auf oder machst du dann, beziehst du auch den Hintergrund mit ein? Und wenn man sowas macht, dann setze ich auch ganz oft den Standardreflektor ein. Also, dass ich jetzt gar nicht so ein großes Gedöns mit Softboxen mache, Also je nachdem, was eben auch, wie es nachher wirken soll. Wenn zum Beispiel irgendwie was für die Werbung ist oder so, dann reicht es ja manchmal, dass man irgendwie versucht, ein großes Fenster zu imitieren und ballert den Blitz gegen eine helle Wand oder auch mal gegen eine Decke, dass man versucht, die Räume einfach größer und lichtdurchfluteter wirken zu lassen. Und da kann man schon auch gute Blendenabstufungen in Gesichtshälften oder in Räumen hinkriegen, ohne dass man jetzt überhaupt eine Lichtform einsetzt, sondern einfach nur die natürlichen Gegebenheiten in den Räumen einsetzt und da dann das Licht dagegen schießt.
Also das ist genau diese Flexibilität, die ich bei dieser Ausrüstung meine. Ich habe eben ganz normale Standardreflektoren auch mit dabei und ich habe so die letzten 4-5 Shootings, die ich auch mit Musikern und so weiter hatte, das waren Shootings, wo ich dann einmal in einer großen Fabrikhalle fotografiert habe, wo ich zwar genügend Strom hatte, aber wenn ich dann 7 Leuten vor der Kamera habe, da komme ich mit dem Aufsteckblitz nicht weiter. Nee. Und ich hatte dann, oder einmal waren wir in einem leerstehenden Supermarkt, der passte super als Location. Und auch da genug Strom, aber so von der Größe. Und dann habe ich wirklich einen Blitz auch genommen und dann einfach mit dem Standardreflektor auf den Hintergrund und einfach alles weiß machen oder eben gegen die Decke, um da eben ein halbwegs natürliches Licht von oben zu erzielen. Und da bist du schon ganz froh, wenn du so eben dann doch deine bis auf maximal 300 Watt Sekunden gehen kannst. Da ist ja schon ganz gut, ein bisschen Leistung in Reserve zu haben.
Ja, also ich finde es dann auch immer spannend, wie viel man da rausholen kann. Einfach durch so einen Blitz, der irgendwo gegen die Wand geht oder so.
Ja.
Also wenn man sich vorher mal so ein bisschen rausmisst und guckt, dass man die Kamera so einstellt, dass man vielleicht erstmal so eine Grundausleuchtung aufnehmen kann und dann sagt, okay, ich habe da jetzt von mir aus eine Gruppe, die sitzt da, keine Ahnung, auf einer Couch oder so und hau dann irgendwo auf eine andere Ecke den Blitz rein und kriegt dann auf einmal diese ganze Gruppe mit einem Blitz schön die Gesichtshälften in so eine Blendenabstufung rein. Das ist erstmal eine ganz einfache Sache. Wenn das nicht funktioniert oder wenn die Decken zu hoch sind oder du eine Fabrikhalle hast, dann kann man dann auch überlegen, ob man dann noch Softboxen einsetzt oder irgendwelche Lichtformen einsetzt oder wenn man jetzt dann wirklich mit Streiflichtern arbeiten will oder so. Aber ich gucke auch oft wirklich, reicht da nicht nur der normale Standardreflektor oder so ein Schirm oder sowas.
Ja, genau. Aber das Problem ist, man wird da sowieso nicht das optimale Setup finden. Dem einen ist wichtig, dass er zum Beispiel Blitze hat, bei denen er die Leistung mit dem Funkauslöser oder direkt mit der Kamera justieren kann, dann über mehrere Gruppen oder sowas arbeiten. Das mache ich nicht, weil ich habe mein Setup im Kopf, weiß, wie das ungefähr aussehen soll und dann ist das für mich nicht so wahnsinnig tragisch, wenn ich dann 2-3 Mal zum Blitz hinlaufe, das nochmal nachkorrigiere. Jemand anderem ist das vielleicht wichtiger, dass er das hat und das sind ja auch Punkte, wo dann schon das finanziell schon wieder in einer anderen Liga spielt. Muss man wirklich gucken und für mich war das bisher, wo ich eben an sehr vielen unterschiedlichen Orten fotografiert habe, ist das so die beste Möglichkeit gewesen, mit der entsprechenden Leistung auch arbeiten zu können. Aber das ist, jeder hat da so seine unterschiedlichen Erfahrungen und seinen unterschiedlichen Schwerpunkt, was er macht und kann man einfach nur so von den Erfahrungen berichten, die man so gemacht hat und zu dem, wie man zu den Entscheidungen gekommen ist und jemand anders arbeitet wieder ganz anders.
Na gut, du hast ja jetzt erstmal konsolidiert und dann sind wir mal gespannt, was draus wird, wenn du jetzt da die ersten Shootings hinter dich gebracht hast, ob sich deine Vorstellungen da erfüllen. Aber erstmal, ich meine, sind ja alles nachvollziehbare Gedanken gewesen, die du da gerade vorgetragen hast.
Also in der April-Folge kommen dann die ersten Fotos.
Ja, wunderbar.
Hey. So, jetzt Andi. Was gibt's denn Neues? Hast du auch was Neues angeschafft?
Ja, ich habe mir auch was Neues angeschafft.
Was denn?
Und zwar hatte ich ja hier im Podcast schon mal erwähnt, dass mein Reisestativ, ja, das habe ich im letzten Urlaub vergessen im Hotel und jetzt musste irgendwie ein neues Stativ her. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, ja, ist es eher was Kleines, Portables oder wie auch immer. Und dann habe ich mir mein Carbon-Stativ von Valimax nochmal angeschaut und habe festgestellt, dass ich mit dem eigentlich auch nicht wirklich so super zufrieden bin. Der Kritikpunkt ist einfach der, das Stativ selbst ist nicht besonders hoch. Um einigermaßen aufrecht arbeiten zu können, musst du die Mittelsäule ausfahren, die ist aus Alu und schwingt sehr stark nach. Also hatte ich mir gedacht, na gut, dann fängst du nochmal von vorne an, was Stative angeht, Fotostative, und schaust du dich doch mal um, wie es denn so am Markt aussieht mit einem vernünftigen Stativ. Naja, und dann kommt man relativ schnell ja, Richtung, da schaut man sich dann so die typischen Verdächtigen von Manfrotto an. Und wenn es dann noch besser sein soll, dann landet man schnell bei Gizo, wo dann der Einstiegspreis beim großen Gizo liegt so bei 750, 800 € sowas. Ja, der Marek guckt ganz komisch. Aber das ist wirklich so. Und dann hatte ich, ja, ich kann es ja nur irgendwie von Online-Beschreibungen, und dachte ich mir, na gut, dann gehst du hier in Berlin, gehst du mal in den Laden und guckst ja die Dinger mal an. Ja, das, was ich mir gern angeguckt hätte, war nicht da. Also bin ich am Wochenende mal losgetigert in Darmstadt, bin da nochmal hin und hab da hin und her und ja, mit dem Kopf noch oben drauf, und da wäre ich irgendwie so bei, und das war ein wirklich gutes Angebot, bei 1200 € gelandet. Und das war mal definitiv zu viel. Und da sagte der Verkäufer, haben Sie sich denn schon mal ein Holzstativ, so ein Berlebach, angeschaut? Worauf ich spontan antwortete, ob sie auch Lastenesel verkaufen, um die Dinger dann zu schleppen. Dann meinte er, nee, schauen Sie sich das doch mal an. Und dann nahm ich das so in die Hand und dachte, och, das Gewicht, das ist ja vergleichbar mit dem Alu-Stativ. Wobei man sagen muss, das ist jetzt schon ordentlich großes. Das ist, also ich bin 1,85 groß. Wenn ich ganz normal gerade stehe, das Ding maximal ausgefahren habe, das hat keine Mittelsäule, ist das so auf Halshöhe so in etwa. Vielleicht ein bisschen niedriger, ja, wenn ich den Kopf noch oben drauf bin, dann bin ich so bei Halshöhe, dann muss ich mich schon ganz schön strecken, dass ich die Wasserwaage von oben überhaupt noch sehen kann. Na, da schaute ich mir das Ding an, das bedient sich, also das ist ein bisschen anders, weil die Beine, die werden durch so eine seitliche Klemmschraube dann rausgedreht und nicht geklemmt oder mit so einer halben Drehung dann raus. Und vom Handling und so, ich war eigentlich relativ begeistert. Ich traute mich eigentlich, weil Berlebach, das ist made in Germany, die sitzen irgendwo in Sachsen, soweit ich weiß. Und jetzt dachte ich mir, naja, was so ein Holzstativ dann wohl kosten wird. Und dann schaute ich auf den Preis und dachte, hui, das wird ja immer interessanter. Und zwar kostete das Berlebach, das kostet so, was stand denn dran? 270 € oder sowas. Allerdings jetzt ohne Kopf. Und das ist ein echter Schnapper. Das ist super
Welches hast du
stabil.
jetzt?
Das Modell heißt Report 913. Das ist ein relativ großes, also wie ich schon beschrieben habe. Ich habe die ganzen Daten jetzt nicht so im Kopf. Ich meine, das müsste so 1,60 m, 1,70 m hat das. Wenn dann noch ein Kopf oben drauf baust, dann musst du schon langsam strecken, um da oben dran zu kommen. Das gibt es mit verschiedensten Ausstattungen, mit anderen Einsätzen. Also diese Mittelplatte, wo normalerweise die Kamera oben drauf kommt, da gibt es welche noch mit Mittelsäule, da gibt es welche mit integrierter Nivelliereinheit, mit Tod und Teufel. Aber das macht wirklich einen guten Eindruck. Ich hatte es jetzt schon ein paar Mal mit in Berlin, mit draußen, habe damit fotografiert und ich bin hellauf begeistert. Habe da ein paar Langzeitbelichtungen mitgemacht. Und muss sagen, das Stativ macht einen wirklich guten Job. Der Marek guckt verwundert gerade. Der guckt bestimmt gerade bei Berlebach.
Ich guck auf deinem Blog.
Ah ja, ja stimmt. Ich habe dazu einen
Blogantrag dazu gemacht.
Ja, ich habe dazu auf blitzdings.info hatte ich einen Blogpost geschrieben. Da habe ich das nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Habe auch ein paar Fotos da reingesetzt. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wenn ihr wollt.
Wie schwer ist das jetzt?
Ich habe es nicht gewogen, muss es ehrlich sagen. Ich weiß es auch nicht genau. Ich denke mal so um die 2 Kilo wird es wiegen.
Also im Prospekt steht 2,7.
Naja, das ist doch so um die 2 Kilo. Naja, also man muss auch sehen, das ist auch wirklich ein großes Stativ. Es ist natürlich nichts für einen Urlaub, weil da ist das Packmaß einfach zu groß. Das dürfte so bei 80, 90 Zentimeter liegen, wenn es zusammengeschoben ist.
Jetzt sag nochmal, was hat dich jetzt dazu bewogen, Material Holz einem anderen vorzuziehen? Denn Holz ist ja jetzt nicht mehr so das gängige Material für Stative, ne?
Ja, das ist richtig. Also ich, aus meiner Erfahrung mit der Mittelsäule von dem Wellborn, was ich habe, oder heißt es Wellborn? Wellborn? Keine Ahnung. Aus der Erfahrung mit der Mittelsäule weiß ich, dass Alu ein sehr schlechtes Material für ein Stativ ist. Denn Alu schwingt relativ leicht und auch lange nach. Und das hat mich wirklich genervt an dem Ding. Also kommt eigentlich fast nur noch Carbon in Betracht, dachte ich mir. Und das Holz, das hat eigentlich ganz, ganz tolle Dämpfungseigenschaften. Das hätte ich dem Holz gar nicht zugetraut. Das ist Esche, was da verbaut wird. Das ist ein Holz, was nicht ganz so schwer ist, aber auch nicht irgendwie lange nachschwingt. Das ist sehr stabil. Jetzt muss man natürlich auch sagen, diese Beine des Stativs sind nicht so schmal und rund, wie man das beim normalen Manfrotto oder so kennt, sondern die sind eher länglich. Da schieben sich die Elemente eher so in die Breite. Aber das kann man auch auf dem Bild, ich kann auch noch mal ein Bild hier mit reinhängen. Das war einmal, was mich bewogen hat, Holz zu benutzen, ist einmal die Steifigkeit und vor allem auch die Dämpfungseigenschaften von Holz. Das hatte ich eigentlich nicht so gut eingeschätzt und muss sagen, ich bin da irgendwie Vorurteilen aufgelegen. Es ist wirklich ein tolles Stativ, hat tolle Dämpfungseigenschaften und ich habe auch wirklich jetzt, also ich letzte Woche war ich in Berlin nochmal unterwegs und habe wirklich lange Langzeitbelichtung gemacht. Da habe ich teilweise mehrere Minuten belichtet. Hinten an der Siegessäule war ich da und da wackelt nichts, obwohl rechts und links Autos vorbeifuhren. Also das macht einen echt guten Job. Habe ich unterschätztes Material, Holz. Das hatte ich erst gar nicht in Erwägung gezogen. Bin aber jetzt doch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ja, das zu meiner Erfahrung mit dem Berlebach Holzstativ.
Und hast du noch einen Tipp für den Kopf? Was hast du?
Ja, also es gibt einige, also den Kopf habe ich jetzt behalten. Okay. Also meinen Kopf habe ich behalten, ja.
Ja, das ist schon mal viel wert.
Das ist schon mal viel wert. Aber auch den Kopf auf meinem Stativ habe ich behalten. Und zwar hatte ich da einen Getriebeneiger drauf. Das ist der 410 von Manfrotto. Den mag ich auch gar nicht hergeben. Da muss man natürlich jetzt noch eins beachten, und zwar dieser Getriebeneiger hat, das ist dieser mit diesen kleinen Knubbeln zum Verstellen, und der unterste Knubbel, der ist tiefer als diese Platte, wo er angeschraubt wird, und da kommt man nicht so ganz weit nach oben mehr, da kommt man dann mit den Beinen ins Gehege. Da gibt es aber eine Adapterplatte von Berlebach, die man dazwischen schrauben kann. Da bin ich schon mit denen in Kontakt. Also normalerweise sind diese Adapterplatten entweder von 3/8 Zoll auf 1/4 Zoll oder umgekehrt. Aber jetzt hatte ich die angerufen. Die bauen mir auch eine 3/8 auf 3/8, damit ich einfach nur ein Stück höher komme.
Okay.
Das machen die also auch. Also bei Berlebach kriegst du eigentlich alles, was daran verbaut wird, auch als Einzelteil nachgekauft. Das ist Ja, das ist so ein richtig schönes mittelständisches Unternehmen. Ich finde das toll.
Also eine Adapterplatte von 3/8 Zoll auf 3/8 Zoll.
Genau.
Am besten aus Holz. Hört sich an wie ein rundes Stückchen Holz mit einem Gewinde drin.
Ja, mit dem Gewinde unten.
Ich bin gespannt, was sie dir dafür abknöpfen.
Ein 20.
Ja, gut.
Kann man ausgeben. Also ich meine, das ist jetzt wirklich, das ist so eine spezielle Kiste, weil ich halt diesen Getriebeneiger weiter benutzen will. Mhm. Der hat ja auch mal Geld gekostet und das müsste einfach nur so 2 Zentimeter oder 1,5 Zentimeter weiter oben sitzen und da hätte ich da genügend Spielraum, dass dieser Knubbel da dran vorbeigeht. Also ich bin gespannt, die schicken mir das. Und da gibt's auch noch fantastisches Zubehör, sag ich euch. Da gibt's Platten für Beamer, die man oben drauf schrauben kann, irgendwelche Anbautische und lauter so ein Zeug. Also im Endeffekt kann man da wirklich einen Haufen Geld loswerden. Aber diesen Neige habe ich drauf. Es gibt auch welche von Berlebach, die man da direkt drauf schrauben kann. Da kann man eigentlich alles nehmen, was man so am Markt bekommt.
Ja. Ich habe den gesehen mit so Hirschhorn-Knöpfen.
Schrauben,
genau. Das sah richtig abgefahren aus. Ja. Passend. Der hatte dann dazu aber auch auf seinem Objektiv irgendwie da so einen Lederlappen drauf, wo ich mich gefragt habe, für was das ist. Und ob das jetzt so ein spezielles, so ein spezieller Objektivschutz ist, für was auch immer. Und dann guckt er mich an und sagt, nee, das ist Chihuahua XXL.
Der Stefan kippt gerade vom Stuhl.
Ja, ich habe jetzt gedacht, das ist eine Lederhose für das Objektiv.
Ja,
echten bayerischen Fotografen, Holzschattier.
Hatte eher so ein bisschen schottisch anmutend, kam er daher.
Ja. Ja, also Berlebach ist in Sachsen, also bayerisch ist er nicht, aber ja, nee, also bin da bis jetzt zumindest noch ziemlich begeistert. Was von Anfang an war, mir waren die Beine waren mir ein bisschen zu locker angeschraubt, aber da geht oben das um einfach so eine Sechskant-Hutmutter M10, die kannst du ganz normal nachziehen und dann ist gut.
Spacks rein.
Spacks, genau. Ja, das zu meinem Stativ. Ich bin sozusagen auf dem Holzweg.
Ja, wunderbar.
Holz ist wunderbar.
Ich könnte jetzt auch noch ordentlich was zu erzählen, aber im Moment bin ich noch zu aufgewühlt mit meiner Stativ-Odyssee und die ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ich hoffe, dass ich da vielleicht beim nächsten Mal was zu erzählen kann. Aber
das Stativ aus Holland?
Das holländische Stativ.
Ja, da bin ich gespannt. Mhm.
Gut. Marek hat einen Kurztipp.
Ja, was heißt Kurztipp? Ich habe ja in der vorletzte Sendung hatte ich ein bisschen was über dieses Greenbox-Projekt erzählt. Das heißt, wir hatten einen Messestand gehabt und haben dort einen grünen Hintergrund aufgebaut, haben dann ein Kanu aufgebaut und haben dort fotografiert, das Ganze über Lightroom reingeholt und dann mit Photoshop gleich so bearbeitet, dass man sofort ausdrucken kann. Wer sich das nochmal anhören will, 2 Folgen zurück. Ich hatte schon mal berichtet, dass das ein bisschen schwierig war aufgrund der Räumlichkeiten dort. Da hatten wir so lange zu tun, bis wir das in diesem engen Stand dann auch einigermaßen gut ausgeleuchtet bekommen hatten. Und eine Sache, die ich allerdings vergessen hatte zu erwähnen und die durchaus ganz wichtig ist, ist, wenn man quasi den grünen Bereich ausgewählt hat und nachher dann umgekehrt hat, dann hat man ja quasi die Konturen des Motives, was man freistellen will. Jetzt könnte man quasi auf Entfernen oder diese Maske einfärben klicken und würde dann weiterarbeiten. Was dabei allerdings entsteht, ist so ein kleiner grüner Saum, der sich darum legt. Und aus dem Grund geht man genau an diesem Punkt her und verkleinert diese Auswahl, die man da getroffen hat, um ein bis, muss man da mal gucken, 2 Pixel und führt dann eben diesen Ausschneideprozess durch. Und dann hat man wirklich einen richtig schön sauber ausgeschnittene oder freigestellte Figur oder einen Menschen und kann da prima weiterarbeiten. Ja, das war's eigentlich schon. Stefan.
Gut, ich habe eigentlich gar nicht viel zu verkünden. Ich fange mal direkt mit meiner allseits beliebten Rubrik an. Da kann der Marek direkt weitermachen. Was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert? Marek, erzähl mal.
Ja. Ich wurde fotografiert. Ja, wir sind nach Berlin gefahren, wurde ich einmal auf der Hinfahrt fotografiert, mitten auf der Autobahn und dann nochmal auf der Rückfahrt.
Wie gleich zweimal?
Ja. Bestimmt bei Erfurt im Tunnel, oder?
Nee, hab's dran gehangen. Das, auf der Rückfahrt habe ich noch mitgekriegt. Auf der Hinfahrt kam da nur eine SMS von meiner Frau: Wir kriegen das Fotoalbum noch voll.
Ja, und wie viel nehmen die da jetzt für so ein Bild?
Ach, es war noch recht günstig. Ja, war, ich glaube, ich bin pro Bild mit einem 20 da weggekommen.
Okay. Aber du hast die Bilder in, also das eine Bild zumindest hast du uns in Dropbox getan. Das ist eine relativ hohe Auflösung sogar. Also gar nicht mehr sonst, ich kenne das so, dass man die so ausgedruckt und so ganz schlimm, noch schlechter als Zeitungsqualität zugeschickt bekommt.
Das sieht aus, als würde
wir haben das gar nicht
Kopiere gelaufen sein, ne?
Also das war ja in Brandenburg und man muss sich da irgendwie auf der Webseite von Brandenburg da irgendwie durchklicken und kann sich dann sein Bild selber runterladen.
Echt?
Ja, ja. Stark.
Ist da also die haben sozusagen mittlerweile auch einen Online-Fotoservice gegründet oder was? Die haben mittlerweile auch so einen Online-Fotoservice.
Ja, ja, die Foto-Community der Autobahnpolizei Brandenburg.
Kann man da auch gleich die Abzüge bestellen?
Die haben mir blöderweise sogar den Rest meiner Familie da irgendwie eingeweist. Also das war nicht ich. Ich habe nur das Kennzeichen nochmal kurz weggemacht. Aber ich gedacht, Mensch, eigentlich ist ja die komplette Familie im Auto gewesen. Das wäre mal so ein schönes Wohnzimmerfoto gewesen, aber nee.
Billiger als beim Fotografen, oder?
Es gab wohl wahrscheinlich da Gründe dafür. Wahrscheinlich war da mal jemand mit jemandem unterwegs, was er dann nachher zu Hause nicht zeigen sollte, wollte. Naja, okay. Stefan, du warst auch unterwegs.
Ja, ich war beim Karneval und habe beim Umzug fotografiert und bei den Feiern. Wir fahren seit gefühlten 10 Jahren immer nach Bergisch Gladbach zum Karneval. Und stehen da auch, Tradition halt, immer an ziemlich der gleichen Stelle. Und wenn ich mir die Bilder der vergangenen Jahre, in denen ich mich ja auch weiterentwickelt habe, fotografisch mal so angeguckt habe, dann sind mir mal 2, 3 Sachen tierisch am Zünder gegangen, wenn ich nachher da reingeguckt habe. Da ist eine Apotheke, die hat ein Elefant als Logo und auf der anderen Seite ist ein Bäcker, also so eine T-förmige Kreuzung. Und man sieht halt von diesen 2 Geschäften, sieht man die Reklameschilder auf vielen Fotos. Das heißt, ich wusste jetzt diesmal, ich kann eigentlich nur genau nach vorne fotografieren, wenn die Leute praktisch vor mir sind. Und das Problem an der Sache ist aber, dann gucken sie nicht mehr wirklich in die Kamera. Die gucken eigentlich da dran vorbei, weil sie mich im Prinzip schon passiert haben. Also bei so einem Umzug schaut man ja in die Richtung, wo der Zug herkommt. Und das ist da an der Stelle eigentlich nicht möglich, irgendwo zu fotografieren, sodass dann keines dieser Werbeschilder mehr drauf ist. Also müsste ich den Standpunkt nach oben verlagern. Das wäre in früheren Zeiten auch noch gegangen. Da war das noch eine Straße mit so einer Baumbepflanzung. Da hätte man eventuell so ein bisschen hochsteigen können. Und weil Karneval ist, wäre vielleicht auch kein Polizist gekommen und hätte einen da wieder runtergeholt von dem Baum. Also dann Wenn man von oben auf den Zug fotografiert, wird ja der Untergrund, sprich die Straße, zum Hintergrund des Fotos. Damit kann man diese ganzen Reklamen natürlich loswerden. Und das, was ich gemacht habe, ist, ich habe jetzt versucht, den Leuten da ein freundliches Alaaf zuzurufen und irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen in dem Augenblick, wo die eigentlich an mir vorbei waren, und habe dann versucht, in dem Augenblick, wo sie dann geguckt haben, auszulösen und mitzuziehen. Und das ist mir auch zweimal tatsächlich gelungen von den 300 Fotos, und da bin ich auch ganz zufrieden mit. Bei dem Rest hatte ich ein bisschen Pech. Direkt auf der anderen Seite gegenüber von mir hat sich dann standen mehrere Autos von ja irgendwelchen städtischen Bediensteten, und die hatten leuchtend gelbe Signalarbeitsuniformen an, und in dem Augenblick, wo der Zug losging und man auch wirklich nicht mehr die Position mal so einfach verändern kann, krabbelte dann einer von denen auf die Ladefläche von so einem LKW, sodass genau in dem Bereich, wo ich eigentlich rein fotografieren wollte, hatte ich dann immer den gelben Menschen da im Hintergrund. Sodass ich also dann praktisch diese auffällige Apotheke, den gelben Mann oder den Bäcker im Hintergrund habe. Und das habe ich ja versucht zu vermeiden, und naja, zwei, drei Sachen sind mir nicht gelungen. Also es ist sehr schwierig gewesen, da einen Fokus zu finden. Ein paar von den Bildern haben trotzdem noch einiges an Charme, und die hohen Wagen, wenn man da von unten nach oben fotografiert, habe ich auch ein bisschen mit der Belichtung rumgespielt. Also dass ich wirklich dann Silhouetten von den Personen nur habe oder habe dann in dem Augenblick ausgelöst. Ist auch noch, mir tut jetzt noch ein bisschen der Kopf weh, weil ich da irgendwie er hat sich so gefreut, dass er fotografiert wird von mir, da hat er mir direkt 5 Tafeln Schokolade auf den Kopf geschmissen. Die sind auf dem Foto auch noch zu sehen. Aber da muss man wirklich auch so ein bisschen aufpassen. Wenn da Kamelle sind ja mittlerweile alle ein bisschen größer geworden, und dass man dann auch wirklich noch durch den Sucher genau beobachtet, was die da in dem Augenblick runterwerfen. Ja, das war's auch schon fast.
Das, was du gerade geschildert hast, das hatte ich beim Karneval der Kulturen mal gehabt. Und da fand ich das eigentlich immer total spannend, dass du da so Karnevalsgruppen hast, also die dann so ein bisschen wie Karneval in Rio das Gefühl vermitteln, dass du eben nicht in Berlin bist, sondern eben, was weiß ich, in Rio, oder da gibt es ja auch so aus allen Regionen irgendwelche Gruppen von Spanien bis Hawaii und alles Mögliche. Und da sind dann nämlich genau solche Sachen passiert, wie du es gerade geschildert hast. Dann hast du eben diese Samba-Tänzerin vor dir, und im Hintergrund leuchtet da das Schild Sparkasse Kreuzberg dann irgendwie raus. Mhm. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da auch auf den Hintergrund ein bisschen mit drauf achtet.
Ich finde das total interessant, und du hast das jetzt so schnell und so kurz erzählt, aber es gibt eigentlich total viele Dinge, die man auch mal vielleicht als Tipp geben könnte, denn es gibt genügend Volksfeste. Wenn ich jetzt nur mal hier an unseren Stoppelmarkt denke, der mit erstmal auch so einem karnevalsähnlichen Marsch oder einem Wagenzug durch die Innenstadt beginnt, wo man im Prinzip, ja, es ist nicht Karneval, aber wo man im Prinzip ja ähnliche Motive einfangen kann, und wo man erstmal sich im Vorfeld keine Gedanken macht, welche technischen Vorkehrungen treffe ich da auch, um vielleicht auch bildgestalterisch irgendwie was Interessantes rausholen zu können. Auf dem einen Bild, das sieht man bei dir ganz schön, ist dir das gelungen, da die eine Frau so zu fotografieren, dass der Hintergrund wie bei so einem Mitzi-Foto schön verschwommen ist. Hast du da noch vielleicht einen Tipp für die Hörer, für uns, was wir da so woran du so gedacht hast beim Fotografieren?
Naja, ich habe, ich sag mal, 2 Handvoll Fotos, von denen ich begeistert bin. Und diese, da habe ich jetzt einfach noch Glück gehabt, weil dann in dem Mitziehen die Person, die ich als Motiv drauf hatte, dann auch tatsächlich noch scharf geworden ist. Also vielleicht nicht gestochen scharf, aber das ist beim Mitzieher ja auch nicht so einfach und es gibt keine zweite Chance. Ich meine, die laufen zwar alle an dir vorbei und du kannst gut genug üben, aber im Endeffekt kann man da wenig kontrollieren. Und
hattest du irgendwie so einen leichten Auffällblitz benutzt?
Dass nichts.
Du, okay, nichts.
Weil das wir hatten
hatte ich jetzt gerade so den Gedanken, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, um da mehr, also weniger Ausschuss zu haben, dass man sagt, den Blitz so gerade für diese Distanz und dahinter erreicht er quasi das eigentlich nicht mehr so, dass es dann wieder quasi, dass du da diese Mitzieher hast.
Also Karneval wollte ich jetzt nicht mit großem Besteck unterwegs sein, sondern ich habe nur meine X100 in der Tasche gehabt und entsprechende Akkus und eine Ersatzspeicherkarte und das war's. Und in der Jacke hatte ich noch eine Lomo, eine analoge Fotokamera mit einem Film drin und die passen halt so in so eine Hosentasche. Also ein Blitzgerät ist sehr unförmig, relativ schwer durch die Batterien. Das macht schon immer was aus, wenn man das noch zusätzlich mitnimmt. Und ich habe, ich weiß nicht, ob die Bilder unbedingt dadurch besser geworden wären. Also gerade da war diesmal, also es ist ja Februar, März immer, wir haben da schon richtig schlechtes Wetter gehabt. Wir haben teilweise Schnee gehabt in den vergangenen Jahren bei diesen Umzügen. Und ich war diesmal einfach so froh und glücklich, dass da Sonnenschein war, dass man also richtig gut fotografieren konnte. Die, wie gesagt, in so einer Straße ist das auch so, dass jetzt da die Sonne durch den flachen Stand im Februar, März eben nicht von oben gekommen ist und hat da hässliche Schatten produziert, sondern die war so hinter der Häuserfront. Und das war alles schön, indirektes Licht und super. Also da braucht man nichts zu machen.
Mhm. So. Okay. Also Mitzieher war so eine Geschichte und noch irgendwas anderes, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, okay, also achtet auf jeden Fall da und da drauf, denn da habe ich besonders viel Ausschuss gehabt.
Also ich sag mal so, was mich total fasziniert hat, sind Bilder gewesen, wo ich wirklich eine Person drauf bekommen habe. Und die Fuji X100 hat das, was am Kleinbild ungefähr ein 35mm Objektiv ist, also eher ein weitwinkliges Objektiv. Das heißt, die Personen mussten schon relativ dicht an mich herantreten. Man befindet sich bei einem Karnevalszug hinter einer Absperrung. Und das, womit ich die halt versucht habe ranzulocken, dass die irgendwie mit mir und der Kamera interagieren, war halt, dass ich den Personen zugerufen habe, zugewunken habe. Das hat manchmal funktioniert und manchmal eben nicht, so wie einem das gelingt, zu einer wildfremden Person mal eben Kontakt herzustellen. So, und durchaus jetzt bei den Damen, die da abgelichtet sind, also von der einen habe ich auch dieses Strüsschen, was sie da in der Hand hat, dann überreicht bekommen. Dann gibt's ein Bützchen rechts und links und dann geht's weiter. Dann sind die zufrieden, aber ich habe auch beispielsweise aus einer Band jemanden rauslösen können mit so einem Sousaphon. Und der hat dann sozusagen so ein im Spielen nochmal so 2-3 Töne für mich eingebaut und ist ganz dicht rangekommen. Und das Sousaphon habe ich dann sozusagen als Hintergrund benutzt. Ich habe also diesen, nennt man die dann Sousaphonisten.
Was ist denn ein Sousaphon?
Ich wollte gerade fragen, was zum Geier ist das? Ist denn ein Sousaphon?
Wenn du dir jetzt so eine Blechbläsergruppe vorstellst, dann ist immer einer dabei, der hat über seinem Kopf noch so einen Essteller großen Ausgang von irgendeinem Instrument. Und dieses Ding ist ein Sousaphon. Also der krabbelt da rein, hat dann das Mundstück, hat vor dem Bauch diese Ventilklappen, die da bespielt werden und das Rohr geht dann hinter seinem Rücken rum und ist über seinem Kopf, ist dann tellergroß der Schallausgang von diesem Instrument.
So, das ist das ist Instrument, was man immer mit irgendwelchen Damenstrümpfen abdecken muss, dass die...
Ich wollte gerade sagen, wo wir als Kinder immer die Kamellen
reingeschmissen haben. Ja, genau.
Ihr wart das also. Also, falls uns Sousaphonisten zuhören, die jemals beim Karneval Bonbons in ihren Sousaphons hatten. Marek und Andreas haben mir eine späte Jugendsünde gebeichtet.
Aber die Leute haben immer ziemlich sauer geguckt danach, wenn man getroffen hat.
Ja, also wie gesagt, als Fotograf hatten wir auch schon ein paar Mal irgendwie in diversen Interviewfolgen und so weiter zu hören bekommen, ist das ja nicht so leicht. Aber ich fand es im Karneval, die Leute waren total offen und haben da im Regelfall auch drauf reagiert. Und wenn man ein bisschen versucht, mit denen zu interagieren, dann machen die halt auch was. Entweder schmeißen sie einem was zu oder lachen einen an oder nehmen Blickkontakt mit der Kamera auf und zack, habe ich auch ein wunderbares Bild im Kasten. Und davon habe ich eben nach wie vor immer noch das Problem, dass die an der Stelle, wo wir da immer stehen, eigentlich sinnvollerweise nur genau geradeaus fotografiert werden können, also wenn sie wirklich unmittelbar vor der Kamera sind. Sie müssten nach links gucken oder sich umdrehen, um dort zu landen. Und vielleicht muss man sich dann auch einfach mal einen Standpunkt aussuchen, wo man nicht irgendwie die Kreissparkasse von Klein-Kuh-Kakarode mit dem riesen Abzeichen da im Hintergrund hat oder irgendwas anderes. Vielleicht mache ich das auch nächstes Jahr mal, um die Fotos noch ein bisschen zu verfeinern.
Ja, cool, super. Andi, hast du noch was?
Ja, ich war auch unterwegs. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Langzeitbelichtung gemacht habe. Und zwar war ich in Berlin an der Siegessäule unterwegs. Also eigentlich wollte ich nur mein Stativ testen. Aber wenn man dann schon mal dabei ist und dann packt es ein. Und ja, ich habe versucht, Langzeitbelichtungen hinzubekommen, wo man die vorbeifahrenden Autos noch erkennt. Und später, also es ist so, ich weiß nicht, ob ihr die Umgebung von der Siegessäule so ein bisschen im Kopf hat. Das sind also rechts und links sind das zwei- oder dreispurige Straßen und in der Mitte ist wie so ein Teil vom Bürgersteig und da kann man drauf stehen. Es ist nicht ganz so breit, mich hat auch keiner verjagt. Ich weiß nicht, ob man da drauf stehen kann, keine Ahnung, aber das sieht halt dann so aus, als würden die Autos wirklich dicht rechts und links an einen vorbeifahren und man steht so in der Mitte direkt Blick auf die Siegessäule. Und da habe ich versucht, ein paar Fotos zu machen, bin dann später noch, am Anfang war es zu hell, dann habe ich dann noch ein paar Graufilter draufgeschraubt, dass ich auf lange Belichtungszeiten kam. Obwohl ich festgestellt habe, wenn man zwei Graufilter aufeinander schraubt, ist das nicht ganz so einfach, weil die Graufilter nicht so ganz farbneutral sind. Und da kriegt man ganz komische Sachen bei raus. Der 10 Blendstufen Graufilter, der geht so ein bisschen in die Richtung ja rötlich so ein bisschen. Und der 3 Blendstufen, der geht einigermaßen. Der ist nicht, der verfälscht die Farbtemperatur nicht so sehr, aber verfälscht es doch ein bisschen. Dann hast du genau den gleichen Effekt, den du hast, wenn du zwei verschiedenfarbige Lichtquellen irgendwo hast. Das sieht irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Und das nachher hinzudeichseln ist ein bisschen Arbeit, aber naja, damit muss man dann halt leben. Also im Nachhinein würde ich sagen, beschränkt euch dann lieber doch auf einen Graufilter und nehmt kürzere Belichtungszeiten dann doch lieber in Kauf, als da versuchen, aufeinander zu schrauben. Was in solchen Umgebungen auch immer ganz gut funktioniert, ist, wenn man einfach mal den den Kamerastandpunkt bisschen variiert. Das heißt also nicht nur auf das Stativ draufschrauben und Fotos machen, sondern begebt euch mal auch Richtung Boden. Das ist ganz interessant, wenn die Autos an einem vorbeifahren, man richtig lange Belichtungszeiten macht und die Lichtspuren sind über einem. Das gibt eigentlich einen relativ schicken Effekt. Das nur so als Anregung, das kann man probieren. Ja, das war so das, was ich letztens gemacht habe. Ich habe auch mich selbst fotografiert sogar, weil ich habe einen Fotobooth gebaut oder vielmehr, ich habe mir Gedanken gemacht oder habe ein bisschen ausprobiert, wie man das denn realisieren könnte, aber genaueres möchte ich da einfach die nächste Folge dann erzählen, weil das wird jetzt zu lang werden.
Cool, klingt spannend, super.
Tino, hast du auch was fotografiert?
Oh, nur Kleinkram. Ich mag es gar nicht erwähnen. Also ich glaube, es lohnt nicht, darüber zu sprechen. Und ich bin hoffnungsfroh, dass ich jetzt in den nächsten 4 Wochen mal wieder richtig was zu tun kriege vor der Kamera.
Also ich stelle auch immer wieder fest, dass gerade im Januar geht es meistens noch, aber im Februar habe ich irgendwie so einen Durchhänger. Vielleicht in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf an die Hörer, wenn mir irgendjemand mal verraten kann, was man im Februar fotografieren kann oder was dort, abgesehen von Karneval jetzt, unter Umständen interessante Motive sind, schreibt es irgendwie in die Kommentare zu der Folge oder schickt uns eine Mail an info@fotopodcast.de, damit wir da irgendwie vielleicht fürs nächste Jahr ein bisschen besser gerüstet sind. Also mir fällt es total schwer, da irgendwas zu machen.
Gerne auch das Bild dazu, das können wir sogar mit veröffentlichen.
Super. Ja, noch was Technisches. Vielleicht klingen wir heute anders, wir wissen es nicht. Wir haben heute das erste Mal über ein Google Hangout hier aufgenommen. Wir testen mal immer mal was Neues, wie wir noch besser miteinander podcasten können. Ihr könnt uns gerne mal eine Rückmeldung dazu geben. Vielleicht auch, ob ihr daran Interesse hättet, uns beim Podcasten mal zuzuschauen. Auch das wäre theoretisch möglich. Und für uns ist das einfach interessant zu wissen, ob ihr an sowas Interesse hättet oder ob das in der jetzigen Form, dass es einfach ein Audio-Podcast ist, ob das euch so genügt, ob das so in Ordnung ist.
Zum Veröffentlichen haben wir ja auch noch geplant, das Video jetzt wieder wegzuwerfen und nur das Audio zu veröffentlichen. Aber man kann rein theoretisch bei der aktuellen Technik live zugucken. Ihr könntet interagieren mit uns und ein paar Kommentare abgeben und wir könnten rein theoretisch auch die Folgen, so wie sie aufgenommen wurden, auch als Video veröffentlichen. Also falls da Interesse besteht, kann man auch nochmal ein paar Sachen dann zeigen, aber es ist eigentlich sind wir da ein bisschen auf euer Feedback angewiesen, ob das überhaupt jemanden interessiert oder nicht.
Genau. Okay.
Machen wir einen Sack zu.
Genau, schon wieder spät geworden.
Früh.
Früh geworden, genau. Aber wir gehen noch mal ein paar Minuten ins Bett.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Servus.
Tschüss.
Ja, bis bald. Tschüss.
Tschüss. Wir hören uns zwar diesen Monat nochmal. Ich habe schon eine Folge wieder in Vorbereitung, aber für heute verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Ciao.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de.